Zunächst möchte ich mich recht herzlich bedanken bei dir, Rolf, und denen, die mitentschieden haben, dass ich heute Morgen hier zu Gast sein darf. Ich sage das nicht, weil es höflich ist, sich zu bedanken, wo man eingeladen wird, sondern ich meine das von Herzen. Die Schrift sagt, wer einen Propheten aufnimmt, wird den Lohn eines Propheten empfangen. Umgekehrt gilt das dann auch. Wer einen Propheten nicht aufnimmt, wird nicht das erfahren und erleben, was Gott prophetisch wirkt. Ich glaube, wir müssen langsam aufwachen im Reiche Gottes, in der Gemeinde Jesu, wie wertvoll und wichtig, neben den anderen Diensten auch. Ich spreche von einer Gleichwertigkeit aller Gabendienste. Es gibt Dienste, die eben so einen Podiumsplatz haben, sag ich jetzt mal. Die fallen etwas mehr ins Auge. Aber ob sie unbedingt ins Gewicht fallen, ist was anderes. Ich glaube an die Gleichwertigkeit der Dienste und die gleiche Wichtigkeit der Dienste. Nach Epheser 4 gibt es den fünffältigen Dienst. Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. Die haben einen Auftrag, die Gemeinde und die Gläubigen zuzurüsten. Da steht nichts dir zu sagen, ob du in Aktien investieren sollst oder Gold kaufen oder verkaufen sollst. Viele Christen haben im Prophetischen ein Durcheinander. Es ist prophetisch auch nicht die Frage, wer Kanzlerin wird oder Kanzler und was auch immer in Europa ausgeht und in Deutschland. Das ist nicht prophetischer Auftrag. Erbauen, ermutigen und trösten. Ich glaube an die Kraft des prophetischen Wortes, das hineinspricht in das Herzen von Menschen, unabhängig davon, ob sie gläubig sind oder nicht gläubig. Gott macht da keine Ausnahme. Es haben Menschen Zeugnis abgelegt, denen habe ich prophetisch gedient. Ich habe nicht gefragt, ob sie eine Position haben in Christus, ob sie gläubig sind oder getauft sind, aber sie haben sich danach bekehrt. Ich glaube, für Gott ist die prophetische Kraft und Macht, jemandem nahe zu kommen und sagen, so kennt Gott dich, so liebt er dich und so versteht er dich. Ich glaube, dass wir gedankliche Blockaden haben können, weil wir eine Vorstellung haben, wie Gott über uns denkt. Und er denkt ganz anders über uns. Und deswegen brauchen wir das prophetische Wort, das uns klar macht, nicht wie wir meinen, dass wir in den Augen Gottes sind, sondern wie wir in den Augen Gottes aussehen, ist die Kraft des prophetischen Wortes. Ich glaube, dass es Menschen aufrichtet. Und ich sage immer, das prophetische Wort ist nicht da, dich hinzurichten, sondern aufzurichten. Ihr seid ja heute Morgen alle ganz mutig. Es soll ja so Gemeinden und auch Gruppen geben. Da kommen denn auch in der Bibelschule, habe ich es gehört, da kommen gewisse Leute nicht hinein in den Gottesdienst, weil ein Prophet kommt. Der könnte ja Dinge, ich sag mal so, aufdecken, ja. Du hast dich schon längst nach Golgatha gebracht. Die sind dir auch vergeben. Aber dann kommt da so eine Art Johannes, der Täufertyp, ja. Wenn du so weitermachst, ich sehe schon die Feuerflamme der Hölle an dir emporlodern. Solche Vorstellungen haben die Leute vom Prophetischen. Aber das ist nicht der prophetische Auftrag. Nicht mal im Alten Testament. Sondern Propheten haben einen Auftrag, dich auf Gott hinzubringen, auf Gott hinzuweisen und in die Nähe Gottes zu führen. Du kannst vergessen, wer dir prophetisch gedient hat. Aber du musst sagen, durch das prophetische Wort ist mir Gott nahe gekommen. Ich habe Jesus erlebt. Er hat mich gepackt, er hat mich verstanden und Jesus versteht dich. Jesus versteht dich in deinen persönlichen Herausforderungen und Situationen, in der du bist. Und er steht dir zur Seite und er ist dir zur Seite. Und das prophetische Wort ist die Kraft des Trostes, der Zuwendung und der Gnade. Gott richtet auf durch das prophetische Wort. Deswegen bin ich ein starker Verfechter des prophetischen Wort, neben all der Dienste auch. Aber wisst ihr, nur durch die Ergänzung des Miteinanders wächst das Reich Gottes und baut sich Gemeinde Jesu. Wer herumläuft und sagt, er alleine hat es und durchblickt es, das kannst du vergessen. Fünffältig, das will ich dir auch sagen. Ich rede schon wieder ab von dem, was ich eigentlich dachte, dass Gott will, heute Morgen vom Bibeltext zu bringen. Aber vielleicht komme ich da noch zu. Das ist bei mir eben so, wenn der Heilige Geist führt. Wisst ihr, was ich immer sage? Ich kann mir denken und vornehmen, was möchte ich vielleicht sagen, auch welchen Bibeltext sollte es sein am Morgen oder in welcher Form der Versammlung auch ist. Aber der Heilige Geist kennt jeden, der in diesem Raum ist. Und er weiß, was wirklich jeder braucht. Nicht mal das, was du unbedingt meinst, dass du nötig hättest. Es ist auch ganz wichtig, im prophetischen Wort Folgendes zu verstehen. Wenn Gott prophetisch redet, dann wird er nicht immer das sagen, was du unbedingt möchtest zu hören. Warum ist das eigentlich so? Das will ich dir sagen. Nicht du überblickst dein ganzes Leben, sondern nur Gott. Und weil Gott dein ganzes Leben überblickt, weiß er, was du in welchem Moment auch wirklich brauchst und nicht das, was du glaubst, dass es wirklich nötig wäre. Und jetzt bin ich doch wieder, dass ich springe, das muss man mir nachsehen, wer mich länger kennt im Dienst und an der Kanzel erlebt hat, der weiß, der Amando ist so. Aber ich möchte auch auf was Praktisches sagen. Ja, das ist ja hier, da habe ich schon. Etwas Praktisches sagen im möglichen Ablauf heute Vormittag. Ich steuere das nicht. Ich sage immer nicht, der prophetisch Dienende verfügt über den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist verfügt über den prophetisch Dienenden. Das ist ganz wichtig. Ich bin jederzeit offen und bereit, mich Menschen zu verwenden, egal welche Art und Form und Weise ein Gottesdienst oder eine Versammlung ist. Und wenn ich das Empfinden habe, ich sollte mich jemandem zuwenden, persönlich direkt, auch in einem Rahmen dieser Versammlung, und ein Wort weiterzugeben, dann tue ich das. Aber ich weiß um die seelsorgerliche Verantwortung. Aus diesen Gründen erkläre ich das. Wisst ihr, Vorstellungen können zu Blockaden werden, auch geistlich. Und wenn man Vorstellungen hat über einen gewissen Ablauf von Diensten, auch im Bereich der Heilung, kann man unter Umständen Probleme kriegen. Wir müssen weg von unseren Vorstellungen hin zu den Möglichkeiten Gottes. Und prophetische Worte sind nicht dazu gegeben, dass andere mithörend sagen, oh wei, oh was und wie, was ist denn die oder jener für welcher? Sondern ich dort demonstriere durch sein persönliches prophetisches Wort, wie er sich um den Einzelnen kümmert. Ich sage dir heute eine klare Botschaft heute Morgen. Und ich glaube, Propheten sind schon prophetisch, wenn sie anfangen zu reden. Selbst wenn sie sich nicht einzelnen Leuten zuwenden, sind sie prophetisch. Gott ist ein persönlicher Gott. Und er nimmt dein Anliegen ernst. Zu dir möchte ich Folgendes sagen. Gott ist ein persönlicher, dir nahestehender Gott. Es ist eine, ich will es mal sagen, eine schwierige, umständliche Situation. Aber du darfst Gott vertrauen. Du hast das Gefühl, da ist ein Sturm, da ist eine Auseinandersetzung, die du eigentlich nicht mehr gewachsen bist. Und Gottes Botschaft ist klar und deutlich. Er ist Herr der Dinge. Und du machst so gerne die Sachen selber in die Hand nehmen und die Zügel festhalten und so ein bisschen dirigieren. Du hast es gerne, wenn du mitmischen kannst. Und Gott sagt, übergib es mir. Mach dein Herz frei und sage, Gott, kümmer du dich darum. Und das, was du betest in deinem Herzen, dass du sagst, Herr, ich wünschte mir, da würde sich was verändern. Und die Zusage Gottes lautet klar und deutlich, es wird sich verändern. Gib es ab an mich. Vater, in Autorität und Vollmacht des Heiligen Geistes, salbe und segne ich dieses Leben jetzt. Strom der Gnade Gottes fließt, Feuer Gottes fallen, in den Salbung des Geistes, in der Kraft des Herrn. Und auch dein Leib soll berührt werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Die heilende Kraft des Heiligen Geistes durchströme dich jetzt im Namen Jesus. Amen. Warum ich ein Verfechter öffentlicher Prophetien? Nicht, dass Menschen bloßgestellt werden, sondern ich glaube, dass es eine Zeugniskraft Gottes ist. Aber Gott wird niemand, und ich fange da gleich nochmal hineinzugehen, damit jedermann von euch sich ganz entspannt heute Morgen fühlen kann. Niemand. Ich bin über fast 30 Jahre im prophetischen Dienst unterwegs und ich weiß, wovon ich rede. Gott wird niemanden in einer Versammlung in dieser Form öffentlich prophetisch ansprechen, wenn diese Person sagt, ja, ich wünschte mir vielleicht ein prophetisches Wort, aber nicht in dieser Weise vor allen. Das wird Gott nicht machen. Denn Gott hat kein Interesse daran, dass du nur einen Gedanken hast, möge sich der Boden unter mir öffnen. Wie peinliche Situation, ich möchte verschwinden. Prophetische Gabe führt niemand in Peinlichkeit. Wenn die Führung und Leitung des Heiligen Geistes da ist, und man kennt die Führung und Leitung des Heiligen Geistes, was sehr aus ihm wieder ist, ich kann niemandem sagen, wenn er denn prophetisch sei oder mal von Gott gerufen wird, ich fand das gut, was du gesagt hast, das kann ich nicht lernen. Ich habe es mir nicht gesucht. Ich habe es mir nicht erbeten. Ich habe es nicht verlangt, ich habe danach nicht geeifert, aber Gott hat es mir gegeben. Warum bin ich ein starker Verfechter, dass die Gaben des Geistes von Gott gegeben werden müssen und nicht von dir genommen werden? Weil nur Gott weiß, ob du in der Lage bist, auf die Länge der Zeit eine Berufung oder eine Gabe des Geistes aushalten und tun zu können. Gott kennt unsere Persönlichkeit und niemand wird wieder seiner Persönlichkeit oder seiner Identität von mir aus als Person wird das tun müssen, was er nicht tun möchte, weil Gott sagt, das hast du jetzt zu tun. Gott ist ganz mit uns und er weiß um deine Beweggründe, er weiß um deine Persönlichkeit und er weiß, was er dir zuzumuten kann. Und er wird dich nie überfordern. Er wird dich nie in eine Situation hineinbringen, wo du sagst, das ist mir eine Arbeit für das Reich Gottes, die fällt mir von Tag zu Tag schwerer. Das macht Gott nicht. Dass es nicht immer alles einfach ist und dass auch vieles beschwerlich ist. Aber er weiß, was er dir zumuten kann. Und wenn du noch keine Gabe hast, ich weiß ja aus vielen Gesprächen und Begegnungen, die Sehnsucht, so ungefähr, weißt du denn nicht, hast du keine Vision für dein Leben? Weißt du denn den Plan Gottes für dein Leben? Ich sage dir ganz salopp, und so lese ich die Bibel. Hat Gott einen Plan für dein Leben, dann weiß er, wo er dich zu finden hat. Und er setzt auch ein, wenn es soweit ist. Da brauchst du dich nicht schwer zu machen. Viele Christen können den Tag nicht genießen, können den Augenblick nicht annehmen, weil sie sagen, da muss doch noch was sein. Das kann doch nicht das ganze Glaubensleben gewesen sein. Da muss doch so den Kick geben, ja? Und ich sage dir, Gott weiß, was du nötig hast. Vertrau ihm. Hier sind Menschen im Raum. Ich komme wohl noch von dem Bibeltext her dazu, aber der Geist führt, so wie er führt. Ich habe kein Konzept, auch für heute Morgen nicht. Ich habe keine ausgearbeitete Predigten. Ich habe nur in meiner Mappe Bibelstellen. Und der Heilige Geist beginnt zu reden in mir und ich spreche das aus, wenn ich gehe. Im Gehen entsteht eine Predigt. Wenn der Pastor mich mal vorher fragt, über was predigst du denn heute, dann sage ich, das weiß ich nicht, das wissen wir erst am Ende der Predigt. Weil der Heilige Geist führt und der Heilige Geist leitet. Vertrau ihm, er wird dich erhören. Hier sind Menschen im Raum. Und ich komme noch zu dem Pastor aus der Bibelstelle, um dir deutlich zu machen, die ringen und kämpfen und beten. Und sie, was sehen sie nicht? Die bewegende Hand Gottes, ja? Aber ich habe eine gute Botschaft für dich. Du wirst erhört werden. Es wird eintreten, wonach du dich sehnst. Gott wird deine Hilfe sein. Mach es dir ganz einfach, sagt der Herr. Bitte mich einfach einzugreifen und zu helfen. Und da werde ich das tun. Du sollst mich sehr konkret und sehr klar erleben. Bitte mich und ich werde das tun. Zu dir kann man kommen und du schlägst ungern eine Bitte aus. Du bist eine, die gerne hilft, die gerne macht, die auch schwer Nein sagen kann. Du musst lernen, auch mal Nein zu sagen, sagt der Herr. Du bist auch eine, die gerne mal schwer nur Nein sagen kann. Er sagt, lerne das. Und sage dir es dir heute Morgen, damit du verstehst, dass ich es bin, der so zu dir redet. Um dich wieder zu spiegeln in deiner Persönlichkeit. Bitte mich, so wie man dich bitten kann, zu helfen und du tust es, so bitte mich zu helfen. Und ich werde dich erhören und ich werde das tun. Und gegen die gelegentliche Schwäche deines Leibes komme ich jetzt im Namen Jesus und durchbreche es in der heilenden Kraft des Heiligen Geistes. Aufgerichtet und wohlgetan, gesegnet und erquickt. Du sagst, ja, fehlt mir noch, ich habe so eine Sehnsucht in mir, Gott so mal so richtig so, ja, so ergriffen zu sein. Und ich werde es dir geben. Vertrau mir, sagt der Herr, ich bin da und ich erhöre dich. Und das, was du befürchtest, was wahrscheinlich so sein könnte, wie du es dir ausmalst, es wird nicht eintreten. Vater, segne dieses Leben in der Gnade des Geistes, in der Vollmacht des Geistes, in der Kraft des Geistes, im Namen Jesus. Amen. Wisst ihr auch, warum ich ein starker Verfechter öffentlicher Prophetie bin? Er schützt den, der geredet hat. Man kann nicht etwas hineinlegen, was nicht gesagt wurde. Und es gibt die Möglichkeit, zu den Menschen hinzugehen und sagen, was war das? War das für dich brauchbar? Ich sage immer, brauchbar, annehmbar, traf es dich. Das kannst du nach, deswegen sage ich, stelle ich mich auch so. Nicht, weil ich sicher bin, glaub mir das. Wenn ich hier noch sitze und gesessen habe, und das geht mir jedes Mal so. Ich kann nicht den Jona machen, ja? Aber ich habe das Gefühl, ich müsste den Jona machen. Bloß nicht an die Kanzel. Ich gehe mit nichts. Ihr denkt vielleicht, Propheten wissen, was so kommt und was ist. Und in ihrem Leben sowieso. Ich sage dir, das ist nicht so. Wenn ich Frau noch sitze, egal welcher Rahmen eine Versammlung, ich bin hier in verschiedenen Kreisen. Ich mache ja keinen Unterschied. Ich gehe dahin, wo das prophetische Wort willkommen geheißen wird. Und dann diene ich. Unabhängig davon. Wie, was, welche Glaubensrichtung, was spielt alles für mich keine Rolle, weil Gott da keine Unterschiede macht. Gott dient prophetisch jedermann. Es braucht keine Voraussetzungen. Rolf sprach das so mit Prophetenschule. Es gibt Voraussetzungen. Und ich habe mit diesen Leuten das gesprochen. Ich halte das grundsätzlich für falsch. Manchmal ecke ich auch an und sage, Amandus, das kann ja so, stimmt ja so. Aber das sagt man doch nicht so öffentlich. als ich gegen die Trump-Prophetien als einziger in Deutschland aufgestanden bin, hat man mich voll in die Breitseite gefahren. Wie kannst du nur? Ich gesagt, Leute, das ist nicht von Gott. Egal, welche Namen sie haben. Ich sage das auch aller Ernsthaftigkeit hier. Wir haben eine große Gefahr im Reiche Gottes. Wenn jemand in unseren Augen, bei Gott muss das ganz anders sein, in unseren Augen eine gewisse Position erlangt hat, oder wie ich nenne es mal, eine Glaubwürdigkeit, dann nimmt man dem jeden Quatsch ab. Und ich sage Folgendes, du musst jeden immer neu prüfen, als würdest du ihm noch nicht begegnet sein. Menschen, auch geistlich Berufene, können sich verändern, zum Negativen hin. Er anfänglich hört das sich doch alles so einigermaßen richtig an und irgendwann wird es immer schlechter. Deswegen rufe ich das Volk Gottes immer auf. Sei immer wachsam. Sei immer aufmerksam im Heiligen Geist. Und wenn du da dieses berühmte Unwohlsein hast, vielleicht kennen das einige von euch, du hörst was, aber irgendwie kommt dir das komisch vor. Aber du kannst jetzt nicht sagen, konkret an den und den Punkten das festzumachen. Aber du spürst, da ist was unrund. Aber du brichst jetzt nicht in die Worte rüber. Aber du spürst nur, vertraue da dem Heiligen Geist. Der ist der beste Mahner, der beste Bibelkenner und er legt die Schrift und wandelt, was dazu gehört, besser aus, als du es hier kannst. Vertrau dem Heiligen Geist. Wenn das Lobpreis heißt, und jetzt habe ich den Mut, das auszusprechen, manchmal braucht es seine Zeit, sich zu trauen. Wenn der Lobpreiszeit kam, Herr der Gedanke, ich sage es jetzt immer so ganz vorsichtig formuliert, Prophetien, man sagt immer prüfen. Eine Prophetie kann nur geprüft werden, wenn sie ausgesprochen ist. Prophetie braucht einen Adressaten. Manche fragen mich, warum steht auf deiner Website keine Prophetie für Deutschland oder Europa oder sonst wen. Dann sage ich mir, wer ist Deutschland? Wer? Wer ist Europa? Im Alten wie im Neuen Testament, auch schwer im Alten Testament, gab es immer das Volk, das prophetisch angesprochen wurde. Es gab immer den König, der wusste, ich bin gemeint. Die hatte immer einen Adressaten, die Prophetie. Und ich sage dir Folgendes. Prophetie braucht einen Adressaten. Ohne einen Adressaten kann Prophetie nicht wirken, kann Prophetie nicht kontrolliert werden, nicht geprüft werden. Du musst wissen, dass du prophetisch gemeint bist. Nur dann kannst du auf eine Prophetie reagieren. Deswegen halte ich von Prophetie für Deutschland, Europa und sonst wen auch immer für Nonsens. Hat Gott nie geredet. Das sind gute Gedanken. Und ich bin ein Mann der Geschichte. Ich gehe gerne in die Archive. Und wenn ich zurückblicke, mal 20, 30 Jahre zurück, was ist da schon für Deutschland alles prophezeit worden, dann müssen wir schon im Himmel hier sozusagen auf Erden haben und eine Erweckung pur. Ich sehe die Dinge nicht. Da sind Wünsche. Aber nicht das Reden Gottes. Eine große Gefahr. Aber schon Jeremia beklagte sich und sagte, die reden. Ja, sagt der Herr, sie reden, aber ich habe zu ihnen gar nicht gesprochen. Das ist auch Prophetie. Damit müssen wir leben. Wenn wir das eine haben, müssen wir auch das andere stehen lassen können. Es wird immer so sein, dass das Wahre neben dem existiert, was einfach auch durch Menschen gesagt werden. Und deswegen entspannt euch. Aber ich möchte nochmal auf den Punkt zurückkommen. Zumindest es muss so sein, ich sage es einfach mal so mutig, um es auszusprechen, mindestens eine Person hier ist, die zu Hause oder in der Familie Schwierigkeiten hat. Es wirklich hart ist, Turbulenzen sind. Und es funktioniert nicht so, wie man sich das wünscht. Ich habe eine gute Botschaft hinein in deine Situation. Gott wird es gut ausrichten. Gott wird es gut machen. Mindestens eine Person ist in diesem Raum. Sagt, ich weiß nicht, wie das wieder werden wird. Wie das wieder weiter gut werden soll. Und ich habe eine gute Botschaft. Es wird gut werden. Nimm das mit nach Hause, hinein in deine Familie. Gott wird es gut machen, weil er Gott ist und weil er für dich ist und weil er für alle ist, die zu dir gehören. Und jetzt möchte ich in einen Bibeltext hineingehen und nochmal zu dem Punkt zu kommen heute Morgen. Ich komme auch gleich aus dem Bibeltext, leite ich das ab. Gott bestimmt die Anzahl von Prophetien, nicht der Redende. Wisst ihr, warum auch das durcheinander geschieht? Dass Leute sagen, mir hat man doch ein prophetisches Wort gegeben, auch Gemeinden und Bewegungen. Ein Riesenproblem. Weil einige unterwegs sind, die wollen gerne wieder eingeladen werden. Und erweckt den Eindruck, Gott rede mit ihnen und sie reden was. Deswegen gibt es auch so viele enttäuschte Menschen, auch Gemeinden und Bewegungen. Da wird einfach geredet, wo Gott gar nicht gesprochen hat. Nur um gut anzukommen. Ich bin nicht hier, um gut anzukommen, nirgendwo. Seit 30 Jahren komme ich nicht, um gut anzukommen, sondern um zu dienen. Und heute Morgen, ich sage das aus der Jahrzehnten Erkenntnis der Schrift und des Verstehens. Am Anfang habe ich alles nicht so vieles verstanden. Und ich würde nicht sagen, ich habe alles verstanden, aber einen Teil schon. Der Zeitpunkt Gottes ist entscheidend mit seinen Reden. Mose war 40 Jahre in der Wüste. Und nach 40 Jahren kam Gott zu ihm in den brennenden Dornbusch und gab ihm einen Auftrag. Warum kam Gott nicht nach 14 Tagen, nicht nach 50 Jahren, nicht nach 40 Stunden oder dergleichen? Ich will dir sagen, er kam nach 40 Jahren, weil Mose reif war aus der Sicht Gottes für den Auftrag, obwohl er sich permanent dagegen erstmal zur Wehr gesetzt hat. Ganz interessant eigentlich. Ja. Er hat nicht gefragt, ich habe eine Vision, Gott, dass du da bist. Ich weiß ja schon lange, dass ich dem Volk helfen soll. Jetzt kommst du, was? So kommen manche Christen, ja? Ich sage mal, Hypercharismatiker. Die sagen immer Gott, was er zu tun hat, als wenn er nicht wüsste, was er zu tun sollte. So hat Mose gar nicht geredet. Ist dir das aufgefallen? Ich bin viel zu schwach. Meine Stimme reignet sich nicht. Ich kann mich nicht ausdrücken. Suche einen anderen. Und Gott kam nach 40 Jahren zu ihm und sagte, hey, du. Und warum kam er nach 40 Jahren? Das will ich dir sagen. Weil er nach 40 Jahren aus der Sicht Gottes reif war für den Auftrag und für die Prophetie. Eine Prophetie, die vorzeitig in deinem Leben gesprochen wird, erfüllt ihren Zweck nicht. Gott weiß den Zeitpunkt des Redens. Und ich bin ein starker Verfechter dessen, dass ich sage, Gott redet in vielfältiger Weise. Vielleicht redet er durch deine Nächsten und du sagst, von einem Esel lasse ich mir nicht sagen. Das passt mir nicht. Vielleicht redet Gott auch durch ein Wort, der Bibel lese, wie auch immer. Gott hat vielfältige Möglichkeiten und dazu gehört auch das prophetische Wort. Aber er bestimmt, wie viel und wann es sein soll und nicht wir. Und wer sauber prophetisch unterwegs ist, tut tunlichst gut daran, nicht die Erwartung von Menschen zu erfüllen, sondern auf den Impuls des Heiligen Geistes zu warten. Und ich diene, wenn der Geist Gottes mich dazu führt, zu dienen, auch hin zu den Menschen. Aber ich tue es nicht, wenn der Geist Gottes mich nicht führt. Und jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen in einen Bibeltext. Und es geht um eine biblische Zeitreise mit einem Propheten in einem Dienst. Gott unterscheidet, oder wir müssen unterscheiden zwischen den Propheten im Alten Testament und dem neutestamentlichen prophetischen Wort. Im Alten Testament gab es keinen Mittler zwischen Gott und den Menschen, außer durch seine Propheten. Deswegen auch die Strenge Gottes, sage ich mal, mit ihren Worten, und ihr wisst das. Aber ich sage, der gleiche Heilige Geist, der Propheten im Alten Testament prophetisch befähigt hat, ist auch heute noch der gleiche Heilige Geist. Gott ändert sich nicht. Das heißt, wir können nicht eins zu eins, aber wir können ein Stück weit erkennen, wie Gott vorgeht und arbeitet. Als ich in das Prophetische hineingerufen wurde, hatte ich viele, viele Fragen. Vor allem diese Fragen, man ist Menschen begegnet und die haben einen Weg genommen, wo man sagt, es wäre schön gewesen, Gott hatte im Vorwege rechtzeitig gesagt, lass dieses oder jenes sein und dergleichen. Und da habe ich mir groß Kummer gemacht und habe gefragt, Herr, das kann doch nicht angehen. Was ist das? Und dann bin ich in das Wort Gottes hineingegangen und habe aus Perspektive das Wort Gottes gelesen, wie ist Gott mit seinen Propheten vorgegangen im Alten Testament. 9 auch, aber wir kommen jetzt zu der Bibelstelle des Alten. Und als ich das begriffen habe, wurde es mir leichter ums Herz und ich wurde entspannter. Vielleicht hat mancher von euch gedacht, wenn wir einen Propheten, eine Elia, Elisa, Samuel, Jesaja und Daniel und wie sie alle sind, hätten, da wäre unser Glaubensleben ein Vielfaltes leichter. Ja? Die kommen in den Saal, die kommen auch in eine Gemeindeversammlung und sagen, das ist eure Tagesordnung, deshalb, der soll es ja wissen, das ist ja Prophet. Und das ist die Antwort Gottes. Und nach einer halben Stunde gehen wir auseinander. Wunderbar. So stellen wir vielleicht die Propheten vor. Die sind da, wenn wir sie brauchen. Und sie kommen und sagen uns, wo es lang geht. Aber wisst ihr, so ist das nicht. Ich sage es auch an dieser Stelle, weil ich auch weiß, was im Internetzeitalter los ist. Propheten sind nicht dazu da, für dich Entscheidungen zu treffen und ihr Verantwortung abzunehmen. Sie sollen nur sagen, was in der Absicht Gottes ist. Aber was du daraus machst, ist deine Sache zwischen dir und Gott und hat mit den Propheten dann nichts mehr zu tun. Was ich heute Morgen vermitteln kann, reicht natürlich nicht vollkommen aus, um jeden Punkt, jeden Aspekt, den es im Prophetischen zu sagen gibt, heute Morgen zu vermitteln. Das ist ja eine große Bandbreite. Über Heilung genauso. Wir beten nachher das Gebet für Heilung, Heilung an. Das ist das zweite meines Dienstes, auch in der Lehre. Ich bin auch deswegen schon von Gemeinden ausgeladen worden. Sagen sie, nein, nur Glaube. Ich sage, Leute, guckt in die Bibel. Aber andere haben gesagt, weil du kommst, das hilft uns. Eine gesunde Lehre, eine ausgewogene Lehre. Schwarz-weiß ist die Bibel nicht. Sondern ich muss sagen, ja, da. Aber ich muss auch sagen, ja, da. Ich sage immer, wenn man für Kranke betet und er wird gesund, dann freuen sich alle. Aber wenn ich ihm einen Kranken bete, der wird nicht gesund, dann muss ich ihm doch eine Antwort geben. Da kann ich noch nicht sagen, du hast nicht genug geglaubt. Du hast Ahnenschuld, Ahnensünde, bla 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 und sonst was. Oder Gott straft dich. Ich sage, zurück zum Wort. Hinein in das Wort Gottes. Gott will dich nicht belasten. Und ich sage auch, um nochmal auf das Prophetische zu kommen, wenn du nach einem Gottesdienst mindestens genauso belastet wieder rausgehst, nach einer Predigt, wie du reingekommen bist, oder noch mehr belastet wärst durch die Predigt, dann war der Heilige Geist nicht gegenwärtig. Gott hilft. Gott setzt frei. Gott gibt Antworten. Ich sage es mir, Gott erleichtert dich. Und jetzt komme ich zu dem Dienst eines Propheten. Ich bin sicher, dass es heute Morgen eine Botschaft ist. Ich kenne nicht die Auslegung im Konkreten. Aber ich glaube, wo ich weiß, wohin der Geist Gottes heute Morgen gehen will. Deswegen sage ich ja, Propheten, wenn sie denn Propheten sind, sind prophetisch in ihrer Verkündigung. Ich glaube an die prophetische Predigt des Heiligen Geistes. Es geht um den Propheten Elisa. Dieser Prophet Elisa hatte die doppelte Salbung eines Elia. Aber nicht, weil Gott nicht mehr für ihn hatte, sondern weil er zu bescheiden war. Wisst ihr, was ich dir heute Morgen sage? Und das ist ein konkretes, persönliches Angebot hin zu dir. Was willst du, dass Gott dir geben soll? Was brauchst du? Jetzt habe ich einen anderen Predigtext über den Blinden Bartimäus, der ruft, wo Jesus zu ihm sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Er hat nicht gesagt, hier so und so. Er hat gesagt, was willst du? Der ist doch blind. Aber er sagt, ich will hören. Ich sage dir Folgendes, ich werde nachher einen Aufruf machen. Du kannst an deinem Platz aufstehen und darauf reagieren, was Gott heute Morgen sagt. Sage Gott, was du nötig hast in deinem Leben. Wo du sagst, Herr, das wäre gut, wenn du da hineingehst. Ich habe eine gute Botschaft für dich, er wird es tun. Und der Prophet Elisa hatte die doppelte Salbung eines Elia. Aber nicht, weil Gott nicht für ihn genug hatte, sondern weil er zu bescheiden war. Wenn Gott sagt, was willst du, dass ich hier tun soll, dann greif mal richtig rein in die Kiste. Sei nicht zu bescheiden, er hat genug für alle da. Da bleibt immer noch was über für die anderen. Und jetzt hatte er die doppelte Salbung eines Elia und den Mantel des Elia. Und das ist ja schon was. Und dieser Prophet ist im Reisedienst. Und jetzt kommt er, wie es so ist, im Reisedienst. Da heißt es in 2. Könige 4, Abvers 8, eines Tages kam Elisa durch das Dorf Schumen. Dort wohnte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Jedes Mal, wenn er später dort vorbeikam, kehrte er bei ihr zum Essen ein. Was haben wir hier? Der Prophet im Reisedienst und unterwegs hatte er immer eine Stelle, wo er nächtigte. Aber jetzt hör zu, auch für heute Morgen gilt das. Es geht auch für Heilungsversammlungen. Wir können nicht bis in die Tiefe erklären, warum bekommt der ein Wort und der andere, das genauso nötig empfindet zu haben, bekommt kein Wort. Warum bekommt der eine eine Heilung mit und der andere, der nicht minder sich danach ausstreckt, bekommt keine Heilung mit? Wir wissen das letztlich nicht ganz. Wir können es versuchen, Gottes Gedanken zu nähern, aber vollständig erfassen wir sie nicht. Es ist Gottes Souveränität, es in dem Augenblick zu tun. Das heißt aber nicht, dass es bei dir nie tun wird. Und so gilt das auch heute Morgen. Vielleicht sagt Gott, ich werde zu dir reden, aber auf einem Wege, wie ich es beabsichtigt habe. Oder Gott sagt, du brauchst gar keine Antwort heute Morgen, weil es nicht nötig tut. Es wird alles gut werden. Gott entscheidet das. Und dieser Prophet war zu öfters zu Hause in diesem Haus und es passierte nichts. Warum nicht? Weil es aus Gottes Sicht noch nicht dran war. Und jetzt heißt es, einmal sagt die Frau zu ihrem Mann, du nennst dich noch an den Gast, der immer bei uns einkehrt, wenn er vorbeikommt. Ich weiß, er ist ein heiliger Mann, der Gott dient und ihm ganz nahe steht. Sie sagt, wir geben Gott die Ehre. Wenn du einen Prophet im Alten Testament aufgenommen hast, war das im übertragenen Sinne, als wenn du Gott eingeladen hast, bei dir zu sein. Und jetzt sagen sie, wir wollen diesem Mann was Gutes tun. Wir sollten auf dem flachen Dach ein kleines Zimmer für ihn bauen und es gut ausstatten mit Bett und Tisch, Stuhl und Leuchter. Wenn er uns besucht, kann er sich dorthin zurückziehen. So machten sie es. Was lernen wir daraus? Was verstehen wir daraus? Sie waren in ihren Möglichkeiten gaben sie Gott die Ehre, indem sie taten, was sie tun konnten. Ich sage immer den Menschen, egal welche Fähigkeiten, Begabung, Neigungen, was auch immer du hast oder was für immer Voraussetzungen, gib das hinein in das Reich Gottes, in die Gemeinde, was dir möglich ist zu tun. Mehr verlangt Gott von dir nicht. Tu einfach, was du tun kannst, aus deinen Möglichkeiten heraus. Und damit ehrst du Gott. Und dann tust du es. Und so haben sie es auch getan. Und jetzt heißt es weiter, warte, du hast gebetet, das war aus dem Herzen Gottes gebetet, eine Sehnsucht. Ich muss ganz vorsichtig, manchmal muss man sich vorsichtig rantasten. Ich sehe dich als einer, der Jesus auch bezeugt. Ich sehe dich als eine Art Evangelisten. Und du bist wirklich Menschen auch nachgegangen. Für dich ist jeder wichtig. Und jede Begegnung war für dich wichtig. Ich muss sie auf Jesus hinweisen. Du hast immer das versucht, du warst auch gut darin gewesen und geschickt, du versuchst es, Menschen auch irgendwie auf das Gespräch auf Jesus zu bringen. Du sagst, ich muss ihnen ein Zeugnis geben. Und dann hast du für sie gebetet. Und du bist auch einer, der redet, aber sich nicht die Menschen aufdrängt. Du bist einer, der ein Angebot unterbreitet, einfach auf die Menschen eingeht. Du bist auch ein sehr guter Zuhörer. Du bist einer, der sich wirklich den Menschen gegenüber öffnet. Und du hast auch hier und da Gebete gehabt und Menschen haben für sich beten lassen und danach ging es ihnen besser. Auch dass Menschen auch körperlich es gut geht, liegt dir auf den Herzen. Und der Herr möchte dich herausfordern, in diesem Bereich weiter mutig und kühn und entschlossen zu sein. Du wirst mit Menschen beten, die belastet sind in ihrer Seele. Und nach dem Gespräch und nach dem Gebet werden sie zu dir sagen, ich bin frei. Dass Menschen in Freiheit kommen. Und du weißt, was es heißt aus deinem eigenen Leben, wenn Gott in Freiheit führt und in Freiheit bringt. Was es heißt, in Freiheit durch Gott zu kommen. Und das wirst du diese Botschaft vielen bringen. Und sie werden das aufnehmen in ihrem Herzen und sagen, nach dem Gespräch, du bist der Erste, der mir so in dieser Art und Weise geantwortet hat. Und der Heilige Geist will dich leiten, die Worte zu haben. Du bist ein Mann, der gerne in Vorbereitung geht. Du bist eher der, der sich vorbereitet auf Dinge und Dinge, auch ein planerischer Geist bist, der solche Dinge macht. Der Herr wird es dir nur zeigen, wie er dich genau kennt und wie er mit dir unterwegs ist, damit du verstehst, um was es Gott heute Morgen geht. Und dann wirst du dienen aus dem Herzen Gottes heraus. Und du wirst mit ihnen beten und wirst ihnen Zeugnis geben. Und derer, die du bereits schon gedient hast, du wirst sie im Himmel wiederfinden. Das ist das, was der Herr dir mitgibt. Manchmal denkst du dir, was ist wohl aus ihnen geworden, die im Laufe des Lebens und der Jahre begegnet sind. Und man verliert sich dann auch aus den Augen und man hat sich dann auch nicht mehr so oft gesehen und hört auch nicht mehr miteinander. Und der Herr sagt, dein Wort, deine Gebete und dein Zeugnis haben weiter gewirkt. Und durch das Wirken hinein habe ich gewirkt. Und du wirst sie in dem Himmel wiedersehen. Vater, in Autorität und Vollmacht des Heiligen Geistes, salbe und segne ich dieses Leben jetzt. Strom der Gnade Gottes fließt, Feuer Gottes fallt, in Salbung des Geistes, in der Kraft des Herrn, im Namen Jesus. Amen. Und jetzt, als Elisa wieder einmal nach Schumann kam, ging er sein Zimmer hinauf, um sich auszuruhen. Ich finde die Stelle gut. Wir müssen alles, die physischen Gesetze unseres Leibes durchbrechen wir nicht, weil wir Salbung haben. Viele sagen, ich bin gesalbt, ich muss unterwegs sein. Nein, Jesus zog sich auch zurück, um allein zu sein. Es gibt Zeiten des Dienens und es gibt Zeiten des Ruhens im menschlichen und geistlichen Sinne. Nur rödeln für das Reich Gottes ist eine Katastrophe. Du musst auch auftanken, du musst zur Ruhe kommen. Du musst abschalten. Abschalten können ist schwer, ne? Ich sehe das. Machst dir viel Gedanken. Und die Botschaft Gottes lautet klar und deutlich. Ich wusste nicht für wen, aber im Lobpreis war es da. Sorge dich um nichts. Und es bedarf nicht immer, dass man in aller Ausführlichkeit sagt und selber auch nicht bekommt, was dran ist, worauf Gott sein Augenmerk hinrichten möchte. Oder was Gott ansprechen möchte. Das kann für den Hörenden, wie auch die Mithörenden, nicht immer so eine klare Erkenntnis geben. Aber ich glaube an die Führung und an die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. In dem Moment, wo eine Person angesprochen wird, öffnet der Heilige Geist im Innern, in Klarheit, worauf es Gott ankommt und worauf das der Punkt ist, den Gott ansprechen möchte. Und seine Botschaft an dich ist, sorge dich nicht. Er wird da sein. Er wird versorgen und er wird sich um dich kümmern, alle Zeit. Und fürchte dich nicht. Das ist ganz wichtig. Vertraue ihm und er hält dich und er verändert das. auch sich das ständig grübeln. Grübel nicht so viel, sagt der Herr, und mach dir nicht so viel Gedanken. Vater, ich danke für dieses Leben in der Kraft des Geistes, in der Autorität des Geistes, in der Vollmacht des Herrn, im Namen Jesus. Amen. Und jetzt ruht er sich aus. Und jetzt was passiert was? Der prophetische Geist beginnt im Propheten zu wirken. Aber der Prophet Elisa sagt nicht, weil ich des Öfteren so freundlich aufgenommen werde, muss ich ja auch mal was Gutes hinterlassen. Ne? Das macht ein Prophet des Herrn nicht. Sondern Elisa will sich ausruhen und jetzt auf einmal, und das ist der Moment, bis ich das begriffen habe, der Geist weht, wie er will, der Geist führt, wie er will, der Geist macht. Warum? Weil wenn wir über den Heiligen Geist verfügen würden, würden wir nur, ich sag's mal, größtenteils nicht alles gut machen. Und das war so zu formulieren. Und Elisa kannte die Führung des Heiligen Geistes im Prophetischen. Deswegen hat er sich entspannt zurückgelehnt und sagt, hat der Herr was, wird er sich schon melden. Da brauche ich nicht drängen. Manche drängen so. Sprich ein Wort. Das macht der Heilige Geist. Ganz locker, ganz entspannt. Er streckt die Hand aus. Du musst auch den, wer sind wir denn, dass wir immer den richtigen Zeitpunkt erkennen, ja? Wir können, du kannst doch so viel, wenn ich spreche auch gerne über Evangelisation. Was heißt es eigentlich, erfolgreich evangelisieren? Dass gerade in meinem charismatischen, pfingstlichen Bereich aus meiner Sicht viele schief, in Schieflage kommen. Die Predigt halte ich gerne. Jesus als Evangelist, was lernen wir von ihm? Und nachher sagen manche, das ist ein richtiger religiöser Geist von ihnen abgefallen. Gott weiß, den Zeitpunkt herzustellen. Und dann ist es reif, auch die Zeit. Du kannst dich noch so viel abstrampeln. Auch vorbereiten, könnt ihr es im Gebet vorbereiten. Wenn ich über Lazarus predige, der Lazarus-Effekt, hast du da schon mal was von gehört? Nein. Die Jünger sagen, wenn wir zurückgehen, werden wir gesteinigt. Maria und Martha sagten, jetzt kommst du zu spät. Was soll Jesus da machen? Die einen sagen, der Jünger, da gehen wir nicht mehr hin. Die wollten uns da erst steinigen. Und Maria und Martha sagen, du Herr, kommst zu spät. Was soll Jesus jetzt machen? Soll er auf die Jünger hören oder soll er auf Maria und Martha hören? Merkt ihr, was vorhin führt? Wenn wir beten, bestimmend beten und sagen, und ich sage immer salopp, 50% unserer Gebete sind, drücken wir unseren Willen aus und fragen nicht nach dem Willen Gottes. Der Wille Gottes ist entscheidend. Und dieser Prophet spürt, hier beginnt was Prophetisches in ihm zu wirken. Aber nicht, weil er es wollte, sondern weil Gott es wollte. Danach befahl er seinen Diener Gehasi, die Frau heraufzubitten. Sie kam und blieb draußen vor der Tür des Zimmers stehen. Elisa ließ ihr durch seinen Diener sagen, du hast dir so viel Mühe um uns gemacht. Kann ich etwas für dich tun? Soll ich mich beim König oder bei seinem Heerführer für dich verwenden? Und sie sprang hoch und sagt, bah! Wisst ihr, was da ihre Antwort ist? Aber sie ließ ihm sagen, ich wohne doch hier mitten unter meiner Sippe, ich brauche keine Hilfe. Sie sagt rundum, ich bin zufrieden und glücklich. Ja, da kann doch der Prophet einpacken. Wenn einer auf dich zukommt und sagt, wünschst du, hast du irgendwas, wo der Herr drauf eingehen soll, wo er drauf reden soll, und du sagst, ich bin rundum glücklich, ich habe keine Fragen, keine Antwort. Gott sagt, ich bin wie im Paradies. Da kannst du ja einpacken, oder? Aber der Prophet hört nicht auf, dran zu bleiben. Warum? Das will ich dir sagen, die Reaktion von Menschen kann auch mal eine andere sein, als das Wirken Gottes. Weil wir Menschen sind. Wir haben nicht immer alles so präsent. Ich habe mal einer Frau schon auf dem Gang hinaus von der Versammlung gedient und sage, ich bete für Heilung. Und sagt sie, ich bin gesund. Da habe ich gedacht, oh gut, fertig. Einen Sonntag später kommt sie und sagt zu mir, Amando, mein Mann hat mich erinnert, ich habe so ein chronisches Leiden. Das war schon, ich sag's mal so, in Fleisch und Blut übergegangen. Das hatte sie nicht präsent. Sowas kann passieren. Du hast die Situation nicht präsent. Gott sagt, ich weiß aber eigentlich, dass es da ist. Und deswegen rede ich hinein. Und der Prophet lässt sich locker. Und jetzt heißt es, Elisa fragt die Gehasi. Ich finde das ganz toll, was hier passiert. Der Prophet sagt nicht, so hypergeistig, kennt ihr diese Aussagen? Oh, ich gehe nochmal 3 Tage in die göttliche Klausur. Er sagt, Gehasi, sag mal, was da, weißt du was? Da sagst du dir, Gehasi steht für das Fleisch. Gehasi steht nicht für Prophet, der war auch kein Prophetenschüler. Der war ganz schlimmer nachher noch, ja? Gehasi ist ein Zeugnis, eine Tragödie, eine geistige Tragödie. Menschen können unentwegt in der Nähe Gottes sein, an Gottesdiensten teilnehmen und sie brechen nicht durch zu Jesus. Allein anwesend zu sein in einer Gottesdienst verändert dich nicht, sondern die Hinwendung zu Jesus und das Ja zu Jesus. Du kannst, Menschen können offensichtlich dabei sein, aber im Herzen sind sie es nicht und haben keinen Segen. Aber es wirkt gut. Und er sagt, Gehasi, und er fragt nicht, Gott, müsst ihr doch eigentlich machen. Geh nochmal zurück, habe ich richtig gehört? Habe ich vielleicht mich vertan? Herr, was meinst du? Er sagt, ich bin ganz praktisch. Ich sage dir Folgendes daraus. Was dir in deinem Leben widerfährt oder wo du im Moment drin steckst, frag doch Gott mal, was willst du mir damit sagen? Nimm doch deine ganz natürlichen Begegnungen und Ereignisse deines Lebens und sag Gott, was soll mir das sagen? Viele Christen haben die Bodenhaftung verloren, sage ich. Wir entstehen Situationen und sagst du, Herr, was willst du mir dadurch sagen? Was, wie und wie kann ich darauf reagieren? Und jetzt fragt der Gehasi. Nun frage ich euch, woher wusste Gehasi? Denn er gab folgende Antwort. Was können wir denn sonst für sie tun? Und er antwortete, es gebe schon etwas. Sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Das hätte doch der Prophet wissen müssen. Der ist doch im Haus, ne? Wenn ein Prophet eine Gemeinde betritt, muss er doch wissen, was da los ist in der Gemeinde, ne? Oder wenn er dich anschaut, muss er doch sein Leben offenbar sehen, oder? Ich sage dir Folgendes. Was Gott nicht offenbart, kann nicht gesagt werden. Das meiste offenbart er nicht. Lass dich durch sogenannte großen Propheten, wie auch immer sich da tituliert, oder durch Menschen gemacht werden, nicht irritieren. Manche schreiben ja Bücher oder Briefing oder Maillisten. Die stehen auf, da ist der Herr noch gar nicht so richtig drauf. Ich meine, der Schläfer, ich weiß ja, 24 Stunden ist er. Aber ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Ich weiß, dass der Herr immer wach ist, ja. Der kommt gerade so am Morgen an und die haben schon von ihm gehört, ja. Und der hat noch nicht mal angefangen. Lasst euch durch solche Sachen nicht irritieren. Sie sind nicht von Gott gesprochen. Das gibt es gar nicht. Die ganze Bibel durchsehe ich das nicht. Dass irgendein Prophet sagt, kaum habe ich die Augen aufgeschlagen, spricht der Herr ständig zu mir. Das gibt es nicht. Lasst euch durch das, was da im Internet kursiert, oder auch in sogenannten Listen, nicht irritieren. Es entspricht nicht den biblischen Wahrheiten. Ich bin da sehr klar und eindeutig. Und jetzt sagt er Elisa, er Gehasi, was los? Und Gehasi weiß das. Nun bin ich hier oben im Norden. Ich frage das auch gerne mal im Süden, südlich der Mainlinie, sage ich immer. Da will ich immer wissen, wie gebildet seid ihr, sage ich zu den Geschwistern. Kennt ihr die Feuilletons eurer Zeitschriften oder Zeitungen? Und wie kulturell seid ihr? Ich sage dann immer, kennt ihr das Unsorg-Theaterstück Tratsch im Treppenhaus? Ja, hier oben erwarte ich das auch. Und für die, die etwas jünger sind, es wird einmal im Jahr zu Silvester wiederholt. Ein Stück von 63, gebe ich ja zu. Für all die trifft das nicht zu, vom Alter her. Da kannst du es doch mal sehen. Und so war Gehasi auch. Während der Prophet sich ausruhte, von mir aus in der Gegenwart Gottes, saß der am Küchentisch und fragte, was ist denn der neue Dorftratsch? Was gibt's denn hier? So war er voll informiert. Und er konnte das sagen. Nicht der Prophet hat es gesehen. Und jetzt sagt er Folgendes, der Elisa, ruf sie herein, sagt er. Sie kam und blieb in der Tür stehen. Und Elisa sagte zu ihr, im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn auf deinen Arm wiegen. Das ist eine kernige Aussage. Zeitangaben im Prophetischen ist brandgefährlich. Also, da musst du schon drei Engel sicher sein, die dich das einflüssen, ja? Aber hier, ich sag mal, das ist ja eine Prophetie, bei manchen Prophetien, also die Regel ist nicht, die Prophetie ist heute Vormittag gebracht und heute Abend ist sie fertig gemacht. Das ist nicht die Regel. Ich sage dir auch, wie geht man mit Prophetie um? Manchmal erscheinen die Dinge nach einer Prophetie schwieriger zu werden, als sie vor der Prophetie waren. Darüber lehre ich in den Seminaren. Warum ist das so? Ich glaube, dass auch man aus seiner Prophetie, die echt ist, herauskatapultiert werden kann, weil niemand sagt, dass Schwierigkeiten kommen nach einer Prophetie. Und es kann sein, dass du nach einer Prophetie zunächst schwieriger dran bist, als vor der Prophetie hier warst. Warum? Weil der Teufel mithört. Und seine Wille ist es, Verheißung Gottes zu zerstören in deinem Leben. Du hast es schwer in deinem Leben? Ich glaube, dass Menschen hier sind, zu denen Gott gesprochen hat, durch die Art und Weise, wie er an sie herangekommen ist, durch sein Reden. Und du hast große Schwierigkeiten, du hast Gott vertraut, du hast das Wort gelesen und es hat zu dir gesprochen. Du hast eine Predigt gehört und da fiel was in dein Herz und sagt, danach richte ich mich aus. Du hast ein Lied gehört und sagst, das spricht mich an. Herr, ich will glauben und vertrauen, dass diese Dinge Wirklichkeit werden können in meinem Leben, aber die Schwierigkeiten sind größer, als du sie vorher hattest. Ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier sind. Ich habe eine gute Verheißung für dich. Bleib dran. Ich komme da auch gleich zu. Ich glaube jetzt heute Morgen wirklich, das ist der Text, ich war mir noch ganz unschlüssig, bevor ich auf die Kanzel gegangen bin, aber ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen einige von euch mitnehmen will und mitnehmen wird, sich zu verstehen, aber auch den Umgang in den persönlichen Herausforderungen, in der du steckst. Du kämpfst, du hast eine Verheißung im Herzen, aber du siehst sie noch nicht und du fragst dich, kommt sie jemals? Oder was habe ich falsch gemacht? Ist da in meinem Leben was nicht in Ordnung zwischen Gott und mir? Ich möchte das denen sagen, die heute Morgen hier sitzen. Hier sind Menschen im Raum. Die haben das Empfinden, so wie es um sie steht, kann zwischen ihnen und Gott nicht so in Ordnung sein, wie es sein sollte. Du hast das Gefühl. Aber Gott sagt dir heute Morgen, es ist alles in Ordnung. Unsere Gedanken können uns so niederdrücken und so fertig machen, dass wir die Größe Gottes nicht sehen. Seine Gnade steht über alles. Und seine Erbarmen und seine Größe. Wenn er auf all unsere Fehler und Versäumnisse in ableiten würde, an uns zu handeln, würde keiner von euch hier sitzen. Das sage ich euch. Vertrau ihm. Mindestens eine betrifft das heute Morgen hier. Du bist von Gott in seinem Angesicht nicht verworfen. Und nur dadurch, dass es nicht ist, was du ersehnst, heißt es nicht, dass es ein Zerwürfnis zwischen dir und Gott gibt. Und ich komme dazu, wie du dahin kommst, in Ruhe zu kommen, auf das Verheißen in deinem Leben, wie auch immer es zu dir gekommen ist, zu vertrauen, dass es kommt. Aber auch, was es bedeutet. Und jetzt sagt der Vater zu der Frau, du wirst ein Kind gebären. Und was sagt sie? Ihr Mutterherz triumphierte und platzte und sagte, Halleluja, ich bin erhört. Wisst ihr, was sie sagt? Ach Herr, du Mann Gottes, erwiderte sie, mach mir doch keine falschen Hoffnungen. Das sind Dinge. Was macht man da? Du redest in meine Situation rein, wenn du wüsstest, würdest du so nicht reden. Kennt ihr das? Wisst ihr, was ich dann sage? Das sind die echten Prophetien. Die Prophetien, die von Gott sind, die sprechen hinein und sagen, so wie es ist, muss es nicht bleiben und wird es nicht bleiben. Das ist die Kraft von Prophetie. Viele sagen, ich glaube nur einer Prophetie, wenn in meinem Herzen die Dinge schon vorbereitet sind. Sozusagen, ein Ja, Gott ist prophetisch. Ich sage dir, dafür brauchst du keine Prophetie. Du wirst am Ende sowieso machen, was du willst. Oder dir einen suchen, bis er so redet, wie du es hören möchtest. Aber die Kraft vom Prophetie ist zu sagen, so wie es ist, wird es nicht bleiben. Auch wenn die Dinge dagegen stehen. Als der Samuel den David zum König gesalbt hat, kriegt er Schwierigkeiten. Ich rede darüber gerne. Das mache ich schon wieder einen Exkurs. Ich bin so. Er salbt ihm und der Heilige Geist kam auf ihn und verließ ihn nicht mehr. Ist das nicht interessant? Und trotzdem wurde er ein Ehebrecher. So viel dazu. Aber Gott hat ihn verheiratet. Wir wissen die Geschichte, aber das ist ja nicht der Punkt. Aber er war Hirte. Und da hatte er keine Probleme. Da fühlt er sich wohl. Und jetzt kommt der Prophet und sagt, hey, da kommt noch was mit dir los. Und was passierte? Dann hatte er aber richtig Ärger. Saul wollte ihn töten, er musste fliehen und so weiter. Also ich sag mal, die Prophetie ging in die Richtung und der David bewegte sich in die Richtung. Ich sag immer salopp, als er Hirte war, da hat er gesagt, mit Löwen und Bären habe ich gekämpft. Ja? Ich sag dann immer, wisst ihr, wie müsst ihr euch das mal bildlich vorstellen, wie das war. Als David seine Herde hütete und die Bären und die großen Erwachsenen wollten und die haben gesagt, nee, zu den kleinen heranwachsenden Bären und Löwen. Passt ihr auf, zu jedem Herde könnt ihr gehen. Aber nicht zu die Herde dieses Mannes da. Der hat schon einige von unserer Familie auf dem Gewissen. Zu den anderen könnt ihr gerne hingehen, da läuft der Hirte schneller weg, als die Herde rennt. Aber der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Der hat ein ruhiges Leben. Ein gutes Leben. Und jetzt kommt die Verheißung Gottes. Und wann? Hat er Schwierigkeiten. Wisst ihr, was wir ein Problem haben in Verbindung mit Prophetie? Prophetie geben ist das eine, aber wir müssen auch sagen, was bedeutet eine prophetische Herausforderung, wenn man sie bekommt? Und darauf werden die Menschen nicht vorbereitet. Und deswegen haben wir auch dieses Durcheinander, dieses Nichtverstehen. Da ist doch denen und jenen gesagt worden, oder der Gemeinde, oder der Bewegung. Das und das soll gut werden, aber es sieht ja schlecht aus. Ich sage dir Folgendes, das ist schon fast ein Seminar wieder, was ich halte, aber ich habe das auf dem Herzen. Ich sage dir Folgendes, damit du Prophetie verstehst. Prophetie kann sich erfüllen. Ich sage mal, die Neue Testament nicht prophetische. Selbst im Alten war es nicht so. Musste nicht zwangsläufig kommen, aber das ist ein anderes Thema. Was sind falsche Propheten? Da mache ich 2 Stunden Seminar, da weißt du aber, was wirklich falsche Propheten. Nicht das, was du in manchen Publikationen lesen kannst, die meinen, sie können in einem Bibelvers alles begründen. Prophetie wird geredet von Gott her als ein Angebot hin zu den Menschen, zu Gemeinden und Bewegungen. Aber sie muss sich nicht zwangsläufig erfüllen. Es liegt an der Reaktion derer, die mit der Prophetie konfrontiert wurden, um darauf einzugehen. Prophetie kann sich, muss sich aber nicht erfüllen. Das geschriebene Wort Gottes hat sich in Teilen erfüllt, ist in Erfüllung und wird sich vollständig erfüllen. Aber das prophetische neutestamentliche Wort liegt im Bereich des Möglichen, aber nicht des Unausweichlichen. Und da wir nicht Gott sind und mit einer Bewegung, Gemeinde oder Einzelperson mitgehen, wie Gott mit den Menschen mitgeht oder Bewegung und so weiter, können wir nicht wissen, woran hat das gelegen. Deswegen musst du aufpassen, zu sagen, da ist geredet worden und da ist es nicht gekommen. Ich rede nicht von denen, die einfach geredet haben, wo Gott nicht geredet hat. Ich rede von denen, die wirklich prophetisch sind und die vom Herzen Gottes gesprochen haben. Und dann sehen wir manchmal so einen Zwiespalt oder eine Auseinandersetzung. Da ist doch gesagt worden, könnte doch gar nicht passieren. Doch, es passiert. Aber warum redet Gott? Weil er Gott und allwissend ist, weiß er natürlich, was macht jemand mit der Prophetie. Ist ja klar, weil er Gott ist. Müsste er nicht reden? Nur dann, wenn man weiß, die Prophetie kommt auch so, wie Gott es im Angebot hat. Warum redet er? Weiß aber, da wird nichts draus. Das will ich dir sagen. Weil Gott Liebe ist. Und aus Liebe redet er mit Menschen, Gemeinden und Bewegungen. Und sagt, ich habe Gutes mit dir. Ich habe eine gute Aussicht von dir. Ich will dir ein Angebot machen. Und wenn die das nicht tun, läuft das ins Leere. Um das zum Verständnis zu bringen. Ich weiß, was nämlich los ist in der Szene. Und Gott möchte nicht, dass durch Gabendienste Enttäuschungen entstehen. Enttäuschungen entstehen immer dort, wo nicht gelehrt wird, in biblischer Weise. Was geschieht uns, wenn die Gaben des Geistes inaktiv kommen? Und jetzt kommt Vers 17. Die Frau wurde tatsächlich schwanger und ein Jahr später gebar sie einen Sohn, genau um die Zeit, die Elisa genannt hatte. Na, das ist doch gut. Jetzt wirst du sagen, ist ja klar, der Prophet Elisa hat gesprochen. Jetzt sage ich dir Folgendes. Das Kind wurde nicht geboren, weil der Prophet sprach, sondern weil das Ehepaar was tat. Das alleinige Reden macht gar nichts. Ich sage immer, wenn eine Prophetie kommt, musst du hinschauen, was ist deine Eigenverantwortung, welchen Anteil hast du? Manche würden sagen, ich habe schon Mühe, die 10 Gebote einzuhalten und manche Predigt von Rolf ist auch herausfordernd und jetzt soll ich auch noch eine Prophetie schaffen. Ich sage dir, der leichteste Teil und der einfachste Teil einer Prophetie ist dein Anteil. Und das, wo du sagst, das ist aber eine riesen Herausforderung für mich, das macht Gott. Und dadurch wurde das Kind geboren. Weil die beiden sagten, die Frau hat nach dem ersten Moment, dass es auch legitim ist, für Gott kein Problem. Das kann, deine Reaktion kalkuliert ein auf eine Prophetie. Entrüstung, kann nicht sein, passt nicht, passt mir jetzt gar nicht. Da sagt er, wo ist das Problem? Und dann kamen die beiden in Besinnung und dann wird die Frau zu ihrem Mann gesagt, stell dir mal vor, der Prophet hat gesagt, hier soll noch Wunder geschehen. Dann hat er gesagt, was müssen wir dazu beitragen? Und dann sagt sie, wir leben in geordneten Verhältnissen. Wir lassen uns darauf ankommen. Wir stellen Gott auf die Probe. Ich sage immer zu den Menschen, die sagen, ich kann das Wort nicht glauben, dass es so sein soll. Dann sage ich immer, dann nimm doch den Teil, von dem du sagst, den kann ich vor Gott, vor dem Wort Gottes und vor den Menschen verantworten. Das ist ganz wichtig. Den tu. Und hat Gott geredet, wird er den Rest tun, was seine Aufgabe ist. Und deswegen wurde das Kind geboren. Und jetzt könnte ich sagen, jetzt ist der Glaube an erfüllende Prophetie geweckt. Und wisst ihr was? Das wäre mir zu einfach. Das ist mir zu einfach. Weil ich jetzt auf etwas eingehen werde, von dem ich glaube, dass einige von euch in dieser Weise unterwegs sind in Situationen, in denen sie sind oder sie möglicherweise hinter sich gelassen haben. Gott hat immer heute Morgen nämlich eine ganz klare Botschaft von diesem Bibeltext ableiten. Denn es heißt, als der Junge größer geworden war, besuchte eines Tages seinen Vater draußen auf dem Feld bei den Schnittern. Plötzlich schrie er auf, mein Kopf tut mir so weh. Der Vater befahl einem Knecht, trag ihn heim zu seiner Mutter. Sie hielt das Kind noch bis zum Mittag auf ihren Knien, dann starb es. Aber Prophet, du musst dir doch über die Tragweite deiner Worte klar sein, welche Auswirkungen sie haben und was sie bewirken können. Eine Katastrophe! Überall, zu 90% derer, die sich anmaßen, über Prophetie zu sprechen, reden von Katastrophe, weil die prophetische Salbung fehlt. Nur aus der prophetischen Salbung hinaus verstehst du, wie Gott prophetisch geht. Und jetzt ist eine Katastrophe eingetreten und der Prophet ist weit und breit nicht zu sehen. Und was passiert jetzt? Es gibt jetzt eine Reaktion, ich sage dir heute Morgen, deine Situation ist herausfordernd und schwierig, aber deine Reaktion heute Morgen entscheide darüber, wie die Zukunft wird und was Gott machen kann. Und jetzt reagiert die Frau, die Mutter. Sie sagt nicht, wir werden das kundtun. welch eine Katastrophe dieser Prophet prophezeit. Wir werden dafür sorgen, dass er nie wieder in die Stadt kommt und die Wohner da oben, was auch immer, dass er jeden anderen gebe, aber nicht mehr ihm. Ich werde vor ihm warnen. Das tut sie nicht. Sondern es heißt folgendermaßen, die Mutter brachte den Leichnam in das Oberzimmer, legte ihn auf das Bett des Propheten und schloss die Tür zu. Dann ging sie hinaus aufs Feld und sagte zu ihrem Mann, gib mir einen Knecht mit einer Eselin. Ich will schnell zu dem Mann Gottes reiten. Ich bin bald wieder zurück. Was tut sie? Sie legt ihr Problem zurück in die Hände Gottes. Das Erste, was du heute Morgen mitnehmen sollst, was auch immer in Anführungsstrichen dein Kind ist, dein Problem ist, lege ich zunächst in die Hände Gottes. Was auch immer aus der Vergangenheit eine Hypothek ist, von dem du sagst, damit ringe ich oder damit komme ich nicht klar, klage nicht Gott an, leg es in die Hände Gottes zurück. Aber dadurch, dass sie das in die Hände Gottes legte, passierte noch kein Wunder. Lass dich durch Zeugnisse nicht irritieren. Denn das ist nicht die Regel. Die sagen, ich habe kaum am Morgen mit dem Herrn mein Leid geklagt, am Abend hat er alles schon fertig gemacht. Das ist nicht die Regel. Sondern die Regel ist Kampf. Fragen. Auseinandersetzung des Herzens. Vielleicht auch ein manches Zaudern. Herr, wo bist du? Vielleicht bist du eine Situation für dich persönlich oder für Menschen, mit denen du unterwegs bist. Herr, wo bist du? Wo kommt deine Hand? Wo kommt dein Eingreifen? Ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier sind, denen es so geht. Und ich sage dir, die Hand Gottes ist ungebrochen stark. Und sie ist willens in der Lage, in dein Leben hineinzugehen und zu regieren. Aber du musst dranbleiben. Und jetzt heißt es folgendermaßen. Und sagte zu ihm, ja Mann, gib meinen Knecht mit einer Eselin. Ich will schnell zu dem Mann Gottes reiten. Ich bin bald wieder zurück. Sie sagt, ich gehe, wende mich an Gott. Wenn du zu einem Propheten geritten bist, hast du dich, ich sage mal im sprichwörtlichen Sinne, übertragenen Sinn an Gott direkt gewandt. Und jetzt sagt sie etwas Folgendes und erlerne mal was von. Gerade in unserem Informationszeitalter nenne ich das mal. Da heißt es, warum gehst du ausgerechnet heute, fragte er. Es ist doch weder Sabbat noch Neumondstag. Lass es gut sein, sagte sie. Sattel die Esel und befahl dem Knecht, treib mir das türtüchtig an und hör nicht damit auf, bis ich es dir sage. Warum sagt die Frau ihr Mann nicht, was geschehen ist? Wäre das nicht das Naheliegendste gewesen? Und das Wichtigste? Ich würde sagen, warum. Sie hat gewusst, wenn ich meinem Mann sage, was geschehen ist, würde er sagen, Frau, lass die Geschichte sein. Wenn du so lange gläubig bist wie ich auch, wirst du auch ruhiger. Lass es sein. Das wird nichts mehr. Weißt du, viele Christen sind unterwegs. Und ich sage euch, nicht mit jedem deiner Anliegen kannst du zu jedem gehen. Nicht jeder wird deinen Glauben verstehen. Nicht jeder wird im Gebet mit dir dranbleiben. Nicht jeder wird zu dir sagen können, ich weiß auch nicht im Einzelnen, warum, weshalb. Aber wir wollen Gott gemeinsam vertrauen, dass seine stärkende Hand und seine handelnde Hand immer noch die gleiche ist und dass er eingreifen wird und handeln wird. Und deswegen sagt die Frau, den Rest meiner Zuversicht und Glauben wird mir mein Mann ausreden. Und deswegen hat sie ihm nichts gesagt. Und jetzt reitet sie zu dem Mann Gottes. Und jetzt kommt ein wesentlicher Punkt, um heute Morgen dir klarzumachen, wie Gott ist. Wir können jetzt eine Wolke der Herrlichkeit Gottes haben. Wir können den heiligen Zelt des Mose haben. Wir könnten den Mantel des Elia und des Elisa hier haben. Wir könnten den Gürtel des Jeremia hier haben. Aber wir haben nicht die ganze Herrlichkeit und nicht das ganze Erkennen und nicht die ganze Vollmacht. Es gibt Herrlichkeitsgottesdienste, nenne ich das mal. Das ist die Herrlichkeit Gottes da. Aber ich sage dir Folgendes, weil es manche charismatischen Geschwister nicht gerne hören. Aber ich sage dir, wir werden nicht alle Offenbarungen haben. Wir werden nicht alle Heilung haben. Wir werden nicht alle Bekehrungen haben. Weil mir die Bibel das sagt. Denn es heißt folgendermaßen, sie kam zu Elisa an den Berg Karmel. Der Prophet sah sie schon vor weit und sagte zu Gehasi, da kommt ja die Frau Schumel. Wie sah er sie? Natürlich, er sah sie nicht prophetisch. Denn er sagt Folgendes, lauf ihr entgegen, fragt, geht es dir gut, geht es deinem Mann gut, geht es dem Kind gut? Die Frau antwortet Gehasi, ja, es geht gut. Aber es ging doch gar nicht gut. Warum sagt sie zu Gehasi nichts? Gehasi steht für das Fleisch. Ich sage dir auch heute Morgen, wenn du rausgehst aus der Versammlung und der Heilige Geist in dir gewirkt hast, wird das Fleisch und deine Gedanken anfangen. Soll das hinhauen? Soll in meiner Situation noch eine Veränderung möglich werden? Das kann ich kaum glauben. Das Fleisch fängt immer wieder den Geist zu streiten. Und so war es auch hier. Und jetzt heißt es folgendermaßen, sie sagt, ja, es geht gut. Sie sagt, mit Gehasi kann ich nicht reden, der wird mich nicht verstehen. Aber sie kam auf den Berg, bei dem Mann Gottes angelangt war, fiel sie vor ihm nieder und klammerte seine Füße. Gehasi wollte sie zurückstoßen. Hör zu, Gehasi steht für das Fleisch. Wenn du heute Morgen im Glauben und Vertrauen auf Gott eine Position einnimmst und sagst, ich halte es für möglich, dass das, was ich schon längst aufgegeben habe, und darum geht es heute Morgen, dass Gott es wieder ins Leben bringen kann, dann halt ihr daran fest. Und das Fleisch wird kommen und wird sagen, das wird nicht gehen. Das und das spricht dagegen. Du musst dich entscheiden, auch heute Morgen. Ohne Entscheidungen vor Gott kommen wir nicht weiter. Und dann heißt es, Gehasi wollte sie zurückstoßen, aber Elisa sagte, lass sie, sie ist ja ganz verzweifelt. Und jetzt reden wir von Elisa, nicht von uns. In der Beschränktheit, Begrenztheit von mir aus, wie wir das wollen. Und der Herr hat mir nicht gesagt, was geschehen ist. Interessant, ja? Auf den Berg Karmel, das war die höchste Erhebung geografisch. Dichter konntest du Gott nicht sein, nur noch der Sprung in den Himmel. Dann wärst du bei ihm gewesen. Höher konntest du und näher an Gott nicht sein, als auf dem Berg Karmel. Und dieser große Prophet sagt, der Herr hat es mir verborgen. Und dann gibt es Stimmen. Die Stimmen machen Stimmungen. Menschen, die sich bei Gott Channel TV gerecht hinstellen und mit geistigem Muskel spielen, als müsste Gott bei ihnen nur noch im Rat nachfragen, ob er auch alles richtig macht. Und tun so, als sie hätten auf alles eine Antwort. Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht blenden. Elisa sagt, der Herr hat es mir verborgen, was geschehen ist. Deswegen auch für dich persönlich. Erwarte doch nicht mehr, als Gott macht und tut. Strampelst du dich ab? Strengst du dich an? Mehr glauben. Stärker beten. Wisst ihr, es gibt nicht das kennt ihr das durchbrechendes Gebet? Es gibt nur Gebet. Lass dich davon nicht irritieren. Ich sage dir heute Morgen, was Menschen sind hier in unserer Mitte. Bete so, wie es dir auf dem Herzen ist zu beten. Lass dich nicht durch die irritieren, die sagen, du musst durchschlagender beten. Fordernder beten, oder was auch immer. Sag einfach, Herr, das ist meine Situation. Das ist mein Kind. Das ist mein Anliegen. Ich habe es eigentlich schon begraben. Ich glaube auch, dass Menschen hier sind heute Morgen. Situationsbedingt, weil es ihnen niemand gesagt hat, haben sie Dinge begraben, als erledigt betrachtet. Dann muss ich das eben mal so hinnehmen. Dann geht es nicht besser. Und Gott sagt, leg es mir hin. Und jetzt springe ich aus Zeitgründen. Nicht, weil ich nicht mehr zu sagen hätte, aber der Text ist lang, weiß ich. Aber es ist eine Botschaft, die heute Morgen dran sein soll. Und wer es nur einzeln erreicht, hat es sein Ziel nicht verfehlt. Ach, Hermann, sagte sie, also die Frau zu dem Propheten, habe ich dich vielleicht um meinen Sohn gebeten, habe ich nicht gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen? Ich sage dir, sei ehrlich zu Gott. Viele Christen haben ein Problem und sagen, mir geht's nicht gut, aber das sage ich Gott nicht, ja? Der weiß doch sowieso, dass es dir nicht gut geht. Der weiß doch sowieso, welche Auseinandersetzung du hast. Sprich es klar aus, wenn du sagst, wenn andere sagen, mach Lobpreis, wenn du dunkel in deiner Seele bist. Du sagst, ich möchte gerne, aber ich kann es nicht. Das weiß Gott und er fällt nicht vom Thron. Er sagt, wenn ich nur solche Problemkinder hätte, wie du wärst auf Erden, dann wäre ich der Glücklichste im Himmel. Wir müssen in eine neue Gnade, Verspanntheit rein. Sag Gott, wie es um dich steht. Sag ihn, ich will gewisse Begriffe, gebrauchst man hier von der Kanzel nicht. Sag ich es einfach mal so, mir geht es wirklich nicht gut. Das weiß er, aber er will es von dir hören. Er möchte heute Morgen einzeln herausfordern. Sag ihm, wie du wirklich empfindest. Und nicht, wie du meinst, sagen zu müssen, weil Gott sonst erschreckt ist. Er will es von dir hören. Warum? Weil er dann in der Lage ist und willens ist, einzugreifen. Ich bringe dir heute Morgen eine Botschaft. Und ich komme gleich zum Schluss des Textes. Und das heißt hier, Elisa sagte zu Gehasi, nimm meinen Stab und geh hin. Ich habe mich gefragt, Elisa, und das funktionierte natürlich nicht. Ich sagte mir, Elisa, warum hast du das gemacht? Du hättest wissen müssen, dass das nicht geht. Niemand überträgt den Stab auf einen Dritten. Propheten bestätigen vielleicht eine prophetische Salbung, aber sie geben keine prophetische Salbung. Propheten bestätigen eine Gabe, aber sie legen keine Gabe in die hinein. Heilungsdienst, die im Heilungsdienst sind, geben niemandem eine Heilungsgabe. Aber sie bestätigen und ermutigen darin. Aber sie geben es nicht und teilen es nicht aus. Und ich habe mich gefragt, Elisa, das hättest du wissen müssen. Und da ist mir eins klar geworden, auch sogenannte große Männer und Frauen machen Fehler. Den, und da läuft auch Dinge, wo du sagst, das hättest du besser wissen müssen. Egal wie wir es anstellen, egal wie viele Jahre wir gläubig sind, wir können nie sagen, wir haben es alles durchschaut, alles begriffen, uns unterläuft nichts. Und jetzt passiert, was passieren musste. Und stellt euch mal vor, wir reden von Elisa und der Mutter. Und die Mutter hatte mehr Glauben, als Elisa offensichtlich in der Situation zum Ausdruck brachte. Vielleicht hast du mehr Glauben. Du. Die Bibel sagt, Markus 11, hab Glauben an Gott, aber in griechischen Übersetzung kannst du auch nehmen, hab Glauben von Gott. Und jetzt ist die Botschaft Gottes heute Morgen direkt an dich. Nicht, hab du genug Glauben, sondern nimm Glauben von Gott. Ich möchte dich auffordern, im positiven Sinne verstanden, dass du heute Morgen sagst, ich brauche Glauben von Gott. Gott gibt mir den Glauben hinein in meine Lage, dass du handeln wirst, wie ich es herbeisehne und brauche. Lass dir diesen Glauben schenken. Du musst ihn nicht produzieren. Du musst ihn nicht hervorbringen. Hab Glaube von Gott. Das ist das, was er dir als Zweites heute Morgen einpflanzen möchte und geben möchte, hinein in dein Leben. Und jetzt kommt der Elisa und die Frau sagt, geh hin, komm du mit, sagt sie, sonst gehe ich nicht. Und der Prophet kommt mit. Als Elisa selbst in das Haus ging, kam er in sein Zimmer und fand den Jungen tot auf seinem Bett liegen. Er schloss die Tür hinter sich ab und betete zum Herrn. Pass auf, jetzt kommt er hinein in diesen Raum. Draußen stehen alle anderen Beteiligten. Er geht hinein, sieht das Dilemma und betet. Und? Nichts passiert! Nichts! Falsch gebetet. Oder was auch immer. Nicht richtig formuliert. Wisst ihr, was für ein Gefühl das gewesen sein muss für den Propheten? Dort das tote Kind, draußen die Erwartungshaltung und er mittendrin im Geschehen. Und was sagt er sich? Ach, das war nichts. Bloß nicht wieder. Er sagt, Herr, du kannst. Ich sage dir heute Morgen, auch wenn meine hypercharismatischen Geschwister dir Land auf Land ab was anderes sehen, nicht du bringst es zustande, sondern Gott in dir und mit dir zustande. Ich möchte dir heute Morgen sagen, ich glaube, dass Menschen in schwieriger, herausfordernder, notvoller, als immer ein persönliches Empfinden, ja? Not ist ja immer individuell, das Empfinden. Dass Geschwister heute Morgen hier sind, die sagen, ich bin in einer Lage, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht wie. Lass Gott es machen. Lass Gott es tun. Du bist schon lange und jetzt passt auf, was jetzt kommt. Er betet und dann heißt es, dann legte er sich auf den Jungen, sodass sein Mund dessen Mund berührte und seine Augen und Hände, die Augen und Hände des Jungen. Nachdem er eine Zeit lang so gelegen hatte, wurde der Körper des Jungen wieder warm. Was? Er blieb dran. Ich sage dir als Drittes, bleib dran. Bleib in deinem tiefen Anliegen dran und Menschen sind hier heute Morgen. Deswegen sage ich, glaube an prophetische Verkündigung. Es muss nicht die persönliche Prophetie sein. Menschen haben auch manchmal im Rücklauf zu mir gesagt, Armando, du hast mich zwar nicht persönlich nicht angesprochen, aber ich bin durch das Gehörte angesprochen worden. Es hat mein Herz getroffen. Weil der Geist Gottes weiß, was heute Morgen wirklich für dich wichtig ist, zu hören. Er betete und es fing langsam an, was zu passieren. Er hörte nicht auf. Ich sage dir Folgendes. Vielleicht siehst du noch nicht, was du wünschst, dass Gott tun würde. Aber du betest. Dann sage ich zu dir, bete weiter. Gib nicht auf. Und ich verheiße dir Folgendes. Als prophetische Zusage Gottes, du wirst das Verheißene, das Erwünschte erlangen. Bete und vertraue und bleibe dran. Und jetzt heißt es folgendermaßen. Merkte der Prophet, kam nicht hinein und sagt schnipp, schnapp, Kraft meines Amtes, im Namen Jesu, hoch mit dir. Er kämpfte und errang. Leute von den, was ist das, 170, 116 Psalmen oder auch noch mehr, sind 65 Klagezeilen. Ich habe das schon in verschiedenen Gemeinden gesagt. Ist nichts Falsches, aber unser Lobpreis hier. Halleluja, der Herr ist gut und mir geht's auch gut. Hast du schon mal gehört, mir ist nicht gut drauf, meine Seele ist betrübt, ich bin beklagt. O Herr, wo bist du? Du bist in der Ferne, ich spüre dich gar nicht. Das singen wir nicht, komisch, ne? Aber wir wissen doch, dass es so ist, oder? Wir brauchen mehr Ehrlichkeit von den Kanzeln. Wir brauchen mehr Klarheit. Gott, wo bist du? Ich glaube, dass mindestens eine Person hier im Raum ist, die sagt sich, Gott, wo bist du in meiner Situation? Wo bist du? Und die Antwort lautet, ich bin da. Ich bin da. Ich sage euch zu den beiden dort, das Ehepaar. Zumindest ein Paar seid ihr, ja? Ja, so eng wie ihr zusammensitzt, sollte das auch der Fall sein. Liebe Schwester, das Wort hat in deinem Herzen gesprochen. Das Wort hat dich getroffen und herausgefordert im positiven Sinne. Auf einmal sind die Dinge klar gewesen und hast gesagt, ja, ich will das einfach glauben. Und als es hieß, hab Glauben von Gott, hast gesagt, ich brauche und ich möchte diesen Glauben. Und du wirst ihn haben und er wird in dir sein. Und das Ersehnte wird geschehen. Das ist die Botschaft, die du heute mitbekommst. Das Erwartete und Ersehnte wird in deinem Leben da sein. Und in euer beider Leben. Weil Gott ein Gott der Gnade und Zuwendung ist und des Verstehens und des Tuns. Vater, in Autorität und Vollmacht des Heiligen Geistes, segne ich beider Leben in der Kraft des Heiligen Geistes und die Gnade und die Wirksamkeit Gottes soll in ihrem Leben offenbar werden, über das Bitten und Verstehen und Begreifen hinaus. Lieber Bruder, du bist ein Mann des Intellekts, du bist ein schlauer Kopf. Bei dir läuft alles über den Verstand und das, was hier oben alles verstandesgemäß erfasst werden. Gott ist, klagt das nicht an, er will nur sagen, weil er um dich weiß und wie er auf dich eingeht. Er sagt, vertrau mir. Es muss nicht alles zugleich erklärbar sein. Du liebst immer die Erklärungen. Wo andere sich mit offensichtlichen Erklärungen zufrieden geben, da sagst du, da möchte ich noch ein bisschen mehr drüber wissen. Ich will so ein bisschen in die Sache noch tiefer hineingehen. Und ich will das noch mehr ergründen. Der sagt, vertraue, es wird aus deinem Herzen kommen, was dort ist. Kommen in das Leben hinein. Ohne Strategie. Du bist ein Mann, der es überlegt ist, der Strategie, der Vorgehensweise. So als nächsten Schritte wäre es gut, so und so tun. Der Herr sagt, vertraue mir. Sage, nimm mich hinein in deine absolute Planung. Du bist ein Planer da. Ein Nachdenklicher. Ich nehme mir vor und das sind die Schritte dazu, hinzukommen. Sag Gott, geh du mit hinein. Gib du mir die Gedanken, die es in der Planung braucht. Und es werden die Dinge werden, wie du sie auch erwartest. Gott will, dass das, was du eigentlich herbeisinnst und erwartest, es wird kommen. Vater, segne beide. In der Erwartung des Geistes, in der Kraft des Geistes, im Namen Jesus. Amen. Und jetzt, Elisa stand auf und ging einmal im Zimmer auf und ab, dann legte er sich wieder wie vorher auf den Körper des Jungen. Dann ließ sie das Kind 7-mal und schlug die Augen auf. Da erst. Aber warum? Und jetzt bündeln wir das Ganze mal. Warum geschah das Wunder? Weil die Frau im Glauben sich an Gott wandte. Der Prophet kam nicht und sagte, das ist ein Problem. Gott hat es mir gezeigt, das löse ich mal. Kennt ihr euch dabei? So haben die Vorstellung. Der Prophet kommt in die Ecke und sagt, sammle mal Vorrat für harte Tage, ja? Ich sage mal vielleicht, seh mal zu, dass du aus deinem Haus kommst, morgen kommt die Flut. Leute haben so Vorstellungen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber wisst ihr, woher das kommt? Weil das seriöse, prophetische so schlecht durchkommt. Ich sage immer, die in Bildzeitung Schlagzeilenmanier, in Anführungsstrichen sage ich, setze ich das, prophetische Worte verteilen, die werden gehört und angesehen. Hast du von dem schon gehört? Hast du von jedem schon gehört? Ich sage, und? Dann lese ich das. Ich habe ja nichts mit den Leuten persönlich zu tun. Ich prüfe das im prophetischen Geist. Es heißt auch in der Apostelgeschichte, und die anderen prophetisch seien, die berufen Prophetie. Nicht jeder Mann, da steht die anderen prophetischen seien. Und dann lese ich das und höre das und denke mir, nee, wie kann man so einen schmalen Folgeleistung glauben? Ein Riesenproblem. Und sie wandte, sie tat was, die Frau, und der Prophet kam nicht. Merkst du das? Der Prophet kam erst in Aktion, als die Frau sagt, ich wende mich an Gott. Heute Morgen, Gott kennt um dein Herz. Sag Gott, was du sagst. Herr, das wäre schön, wenn es wieder zurückkäme, wenn es da wäre. Wenn ich es hätte, was ich herbeisehne. So schwer das auch war. So leidvoll und so klagevoll berechtigt. Aber es gibt Momente des Heiligen Geistes, sage ich immer. Da hinterlassen wir, was war. Alles, was dazu wieso geführt hat. Dann gibt es eine sogenannte, jetzt brechen wir auf, Neuanfang. Wo Gott sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt. Und strecke mich nach dem aus, was vor mir kommt. Das ist das, was Gott heute Morgen in dein Herz geben will. Wonach du dich hinwenden kannst. Und dann heißt es weiter, dann ließ das Kind 7-mal und schlug die Augen auf. Elisa rief Gehasi und befahl ihn, seine Mutter zu holen. Als sie kam, sagte er zu ihr, hier hast du deinen Sohn. Sie trat auf Elisa zu und warf sich vor ihm nieder. Dann nahm sie ihren Sohn und verließ das Zimmer. Die Freude war doppelt so groß, als sie vorher bei der Erstgeburt war. Aber jetzt wirst du dich fragen, Herr, warum das? Gott ist uns keine Rechenschaft schuldig, weil er Gott ist. Ich habe auch einmal eine Predigt, zumindest im Bibeltext, Gott ist gut. Aber die Dinge in deinem Leben sind noch nicht gut. Ne? Wie kann man da sagen, was Jesus, Gott ist gut? Da predige ich auch gerne drüber. Eine Sichtweise zu bekommen im Verstehen. Man kann grübeln, du sollst nicht grübeln. Gott hat nicht gesagt, grübel viel und versuch da irgendwie eine Antwort zu finden. Er sagt, wende dich zu mir. Die Botschaft Jesu lautet nicht, grüble darüber, was ist schiefgegangen, wie kannst du nächstes Mal besser machen, sondern die Botschaft Gottes lautet jetzt konkret an dich, wende dich an mich. Wende dich an mich. Sag mir, was dein Kind ist. Sag mir, was dein Verlangen ist. Sag mir, was deine Not ist. Sag mir, was du vielleicht schon aufgegeben hast, weil andere gesagt haben, lass es sein. Da haben schon ganz andere für gebetet. Und es ist nichts passiert. Und sagst, wenn Bruder XY mit diesem Status, mit diesem Wissen, mit dieser Verkörperung des Geistlichen das sagt, wie kann ich denn mit meinem, wie auch immer, verstandenen schwachen Glauben das mal was erwarten? Schaue nicht auf Menschen, schaue auf Jesus. Und er ist heute Morgen gegenwärtig, weil die Schrift uns das sagt. Du wendest dich nicht an deinen Nachbarn, du wendest dich nicht an irgendeiner Person anderen in diesem Raum, du wendest dich an Jesus. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und wenn du möchtest, in diesem Sinne, das ist freiwillig, ich sage mal, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Nicht die Form ist entscheidend, die Haltung, sondern das Herz. Manche stehen, reagieren äußerlich, aber innerlich passiert nichts. Kannst du gleich vergessen. Aber ich sage immer als Symbolik, als Hinwendung zu Gott. Du kannst es machen, kannst es auch sein lassen. Aber wenn du in meinem Herzen zu Gott sprichst, wird er reagieren. Das ist die Verheißung, die ich dir absolut prophetisch heute mitgebe. Auf dein Anliegen wird er reagieren. Du bist kraftlos, fühlst dich schwach. Ich spüre das im Geist. Ich sehe auch Personen. Ich könnte darauf zugehen jetzt. Aber die Zeit läuft. Man sagt, Raute baut 5 bis 10 Minuten bei euch in der Regel für Prophetien pro Person. Du fühlst dich schwach, vielleicht auch krank in deinem Innern. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Jesus ist der Gleiche. Sie brachten den Gelähmten und Jesus heilte ihn. Die Blinden am Wegesrand riefen, Herr, erbarme dich unser. Die Aussätzigen kamen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Wenn du möchtest, das zum Ausdruck zu bringen vor Gott, dann darfst du an deinem Platz aufstehen. Und dann werde ich dafür beten. Und danach werde ich Menschen nach vorne einladen für ein Segnungsgebet. Bekomme ich ein prophetisches Wort, bekommst du ein prophetisches Wort. Bekomme ich kein prophetisches Wort, kriegst du auch kein prophetisches Wort. Aber ich lege die Hände auf und erwarte nichts von mir. Dann kannst du nach Hause gehen. Hättest du heute Morgen gar nicht kommen brauchen. Erwarte alles von Jesus. Ich stehe nicht hier. Und das sage ich zur Ehre Gottes. Ich stehe nicht hier. Vielleicht ist es manchen für euch eine Hilfe. Für sich selber, aber auch für deine Angehörigen, die mit Jesus vielleicht mal unterwegs waren und es nicht mehr sind. Entspann dich. Gott hat allemal Kraft. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, im Alter von 7 Jahren. Ich habe große Prediger gehört und anderen Rainer Bonke. Ich war also gut unterrichtet. Aber ich habe 3 Jahre meines Lebens nicht bibelgemäß gelebt. Du kannst dafür eintragen, was du willst. Aber in einer dunkelsten Stunde meines Lebens, und das wird im September jetzt 44 Jahre, hör zu, ich sage, das ist meine Botschaft. Wenn du etwas anderes hören willst, musst du woanders hingehen. Manche sagen, Amando, wo bleibt deine Ermahnung? Aber vor solchen Äußerungen habe ich Angst vor diesen Menschen. Sie kennen die Gnade nicht. Wir leben in der Gnadenzeit und Wiederherstellung und nicht in der Zeit der Verdammnis. Und ich wusste, man kann beten, aber ich konnte nicht beten. Und in einem dunkelsten Augenblick meines Lebens griff Gott ein und streckte seine Hand aus und stellte mich wieder her. Ich glaube an eine Sekundenherstellung durch den Heiligen Geist. Ein Bruchteil einer Sekunde und nicht durch deine Leistung. Ich war nicht getauft. Ich hoffe, du schreibst das nicht. Ich war nicht getauft. Ich habe nicht die Bibel gelesen. Ich ging in keinen Gottesdienst. Ich habe nicht bibelgemäß gelebt. Und gelegentlich mal, vielleicht auch nur aus dem schlechten Gewissen, mal ein Abendgebet gesprochen. Das war mein Leben. Aber Jesus ließ mich nicht weg. Und als ich ihn wirklich brauchte, aber ich konnte mich nicht äußern, kam er. Und deswegen bin ich ein starker Verfechter der Gnade. Ich weiß, dass die anderen Dinge theologisch richtig sind. Aber das Bild Gottes kann oft mal ein anderes sein. Und es kommt nicht immer mit verengten Theologie daher. Sondern die Weite Gottes ist heute Morgen für dich da. Er zählt dir nicht auf, wo das hat gefehlt, weil es denn jetzt so ist in deinem Leben. Er sagt, komm, ich will an dir handeln. Ich werde reagieren. Wenn du das möchtest, darfst du einen Platz aufstehen und ich werde dafür beten. Und dann lade ich nach vorne ein. Und dann werde ich die Hände auflegen. Und dann werden wir sehen, was der Geist Gottes wirkt. Brauchen Sie nicht, Sie können gehen. Ihr könnt euch so frei bewegen, wie ihr wollt. Ja, richtig. Also ich sag mal, ich habe da keine Probleme. Ich diene so lange, wie die Salbung da ist. Ich höre auf, wenn Gott sich in der Salbung zurückzieht. Ich höre sofort auf, wenn die Salbung, ich spüre, was Salbung ist, ja. Ob ich im Natürlichen mich bewege oder im Übernatürlichen. Ich höre sofort auf. Ich habe so Leute sogar beim Segnen dann stehen gelassen. 10 oder 20 Leute, weil ich sage, die Salbung ist weg. Ich tue nichts im Fleisch. Ich gehe nicht Hände auflegen im Fleisch. Nur in der Salbung. Und so gehe ich. Und wenn die Salbung aufhört zu wirken, höre auch ich sofort auf. Herr, ich danke dir für diesen Vormittag. Ich danke dir für die Gegenwart deiner Herrlichkeit, Kraft und des Heiligen Geistes. Ich danke dir, Jesus, dass du jeden Einzelnen heute Morgen verstehst, erkannt hast und bei ihnen bist. Und ich bitte, himmlischer Vater, im Namen Jesus, dass jeder Einzelne, der heute Morgen aus der Verkündigung, vielleicht nicht aus der gesamten Verkündigung, aber ein Teil der Verkündigung in ihm hineingesprochen hat, dass das Erwartete zur Wirklichkeit wird. Und dass du kein enttäuschender Gott bist, sagt die Schrift, Herr. Du wirst denen, der so bittet, doch nicht Brot geben, Steine geben, sondern Brot. Vater, ich bitte, dass du in deiner Herrlichkeit jeden Einzelnen mitnimmst, in sein Leben hinein, in seine Umstände hinein, ja, in seine Sorgen hinein. Ich durchbreche Sorgen im Namen Jesus. Hier sind Menschen, die in Ängsten sind und sich da richtig verloren drin haben. Ich durchbreche das jetzt im Namen Jesus und setze dagegen die befreiende Kraft des Heiligen Geistes. Und der Herr sagt dir Folgendes: Sorge dich nicht um deine Zukunft. Es ist ganz wichtig, dass du mich verstehst. Ich sage in meinem Wort: Sorgt euch nicht für morgen und übermorgen, sondern jeden Tag hat seine Mühe und Plage und Herausforderung.